Willkommen bei deinem Reflexionspodcast für Yoga, Persönlichkeitsentwicklung und Nachhaltigkeit. Wir wollen gemeinsam hier Bewegung im Innen und Außen schaffen. Hier spricht euer Host Kerstin, Yogalehrerin, Mentorin und Leiterin von Frauenkreisen. Und jetzt nimm dir einen Tee, entspann dich, atme einmal tief ein und aus und lass dich in die heutige Folge fallen.
Herzlich willkommen wieder im Reflexionspodcast. Ich freue mich total, euch heute ein Gespräch über Feminismus und Yoga ankündigen zu können. Und ja, wir wollen darüber sprechen, passt es für uns zusammen? Was bedeutet Feminismus für uns? Und dafür habe ich mir die liebe Maike eingeladen. Herzlich willkommen im Podcast. Ja, ich würde mich mal kurz selber nochmal vorstellen, wieso mir das Thema so wichtig ist und wie ich mich auch schon damit auseinandergesetzt habe. Also für mich bin ich vor allen Dingen wissenschaftlich in Kontakt zum Thema Feminismus gekommen durch mein Ethnologiestudium. Und ja, ich habe mich dann auch lange irgendwie so ein bisschen auch teilweise in den wissenschaftlichen Räumen tatsächlich geschämt zu sagen, dass ich Yoga praktiziere und Yoga unterrichte, weil eben die Frage ist, wie kann man Yoga auch sozial gerechter gestalten, als es ganz oft eben vorhanden ist und wie kann man es anders gestalten, als es so viel verbreitet ist. Und da spielt eben nicht nur Feminismus mit rein, sondern eben auch Antirassismus und sich einzusetzen gegen alle Diskriminierungsformen. Und genau, meine Pronomen sind sie, ihr. Und ja, ich würde dich, Maike, als mein Gast heute und Gesprächspartnerin einladen, dich auch vorzustellen.
Erstmal vielen, vielen Dank für die Einladung, liebe Kerstin. Ich freue mich mega. Ich nutze auch das Pronomen sie, ihr. Und ich bin studierte Kulturwissenschaftlerin, arbeite inzwischen als Referentin für politische Bildung und Yogalehrerin und bin, wie du, auch zum Feminismus gekommen in meinem Studium. Also ich bin 2011 nach Leipzig gezogen und habe dann dort Kulturwissenschaften studiert und habe aber schon vorher einige schlechte Erfahrungen gemacht, also sowohl mit Männern als auch in Bezug auf den Umgang mit meinem Körper, und habe dann tatsächlich mit meinen FreundInnen in Leipzig einen Umgang mit meinen Erfahrungen gefunden im Feminismus, aber auch gelernt, was es für eine Power hat, wenn man seine Erfahrungen teilen kann, und habe dort eben so eine Welt für mich entdeckt, in der irgendwie mir klar wurde, ich bin nicht alleine mit dem, was ich erlebt habe, oder auch mit dem, was mich stört am Patriarchat und worunter ich zu leiden habe. Und das hat mir einfach super viel Kraft gegeben und gibt mir bis heute wahnsinnig viel Kraft. Und genauso wie mir Yoga auch total viel Kraft gibt und Kraft schenkt. Und deswegen ist das für mich eigentlich so eine total notwendige und sinnvolle Verbindung, der Feminismus und der Yoga. Und ich bin froh, dass ich das inzwischen immer mehr zusammenbringen kann, weil es mir da auch ähnlich ging wie dir. Also ich habe irgendwie, die Feministin konnte ich ganz selbstbewusst überall nennen und laut rausbrüllen. Aber den Yoga habe ich eher so in meinem stillen Kämmerchen praktiziert und war dann so bei meinen Freundinnen irgendwie halt die Yoga-Tante. Und bin total dankbar jetzt auch gerade so über, tatsächlich über Instagram, da so eine Community gefunden zu haben, in der Yoga und politischer Aktivismus oder auch vor allem Yoga und Feminismus für mich zusammengedacht werden. Und freue mich deswegen ganz besonders, da auch heute mit dir drüber zu sprechen.
Ja, wir wollen auf jeden Fall versuchen, ja, unsere Terminologie, unsere Benennungen möglichst offen zu gestalten, sodass jeder und jede, die sich vielleicht auch noch nicht so viel mit dem Thema Feminismus auseinandergesetzt hat, uns verstehen kann. Und wir wollen zum Anfang noch mal ganz klar sagen, dass den Feminismus, den wir hier vertreten wollen, dass der intersektional ist. Das heißt, dass wir Feminismus nicht getrennt betrachten, Sexismus als Diskriminierungsform nicht getrennt betrachten von anderen Diskriminierungsformen, die zum Beispiel, wie zum Beispiel Rassismus oder die auch Menschen mit Behinderung betreffen. Und deshalb ist es für uns auch wichtig, auch wenn wir vielleicht manchmal da reinrutschen, heute hier nur von Frauen zu reden, die benachteiligt sind, wollen wir ganz klar sagen, dass es ja nicht nur Frauen und Männer gibt, sondern viele Geschlechter. Und auch ja besonders Leute, die sich nicht mit der heterosexuellen Norm identifizieren und auch nicht mit dem binären Geschlechtssystem, auch vom Patriarchat, von der Herrschaft von Männern benachteiligt sind. Und deshalb nutze ich immer sehr gerne den Begriff Finta. Und das bedeutet Frauen, Interpersonen, Non-Binary Personen, Trans-Personen und nicht identifizierende Personen, die alle mitgedacht werden müssen und für die ich persönlich auch Feminismus machen möchte. Genau, ja, du hast gerade schon, als du dich vorgestellt hast, angedeutet, wieso Feminismus für dich gut zum Yoga passt oder wie auch Yoga dir es ermöglicht, noch mehr dich selber zu empowern und Kraft zu geben. In diesem Gesprächsteil wollen wir jetzt darauf eingehen, wie passen Yoga und Feminismus zusammen?
Genau, für mich war Feminismus erstmal der Befreiungskampf vom Patriarchat. Und ich bin auch in einem Umfeld feministisch sozialisiert worden, in der, glaube ich, auch der Kampfbegriff großgeschrieben wurde. Und für mich war es aber dann irgendwann klar, dass ja, ich finde es irgendwie wichtig, eine Stimme zu haben und die auch lautstark äußern zu dürfen. Aber die Gewaltfreiheit in diesem Kampf, und ich benutze das Wort Kampf auch gar nicht mehr so gerne, wurde für mich deswegen auch immer wichtiger, weil ich selbst einiges an Gewalt erfahren habe. Und weil das dann auch sowas war, also so wo, und Gewalt dann eben natürlich nicht nur im Sinne von körperlicher Gewalt, sondern auch im Sinne von sprachlicher Gewalt, im Sinne von psychischer Gewalt, dass das in keinster Weise in Verbindung zum Yoga stehen kann. Also da wird für mich und naja, eigentlich glaube ich für den Yoga an sich Ahimsa, die Gewaltlosigkeit und die da finde ich auch sehr radikal gedacht ist, total groß geschrieben. Und deswegen wurde für mich in Verbindung in der, also ich habe mich dann immer mehr mit Yoga-Philosophie beschäftigt und mir ist klar geworden, okay, auch Yoga setzt sich für Befreiung ein und zwar auch, finde ich, sowohl sehr radikal als aber auch total umfassend und reicht auch darüber hinaus zu sagen, ich möchte mich selbst befreien, ich möchte mich vom Patriarchat befreien, ich möchte Frauen befreien, sondern ich setze mich für die Freiheit aller Lebewesen ein. Und das, finde ich, tut der intersektional gedachte Feminismus ja auch. für mich fehlte aber zum Beispiel auch noch, finde ich, so die Befreiung auch der nichtmenschlichen Lebewesen. Und deswegen ist genau, für mich einerseits Yoga, also die Theorie des Yoga, eine logische Erweiterung des westlichen Feminismus. Und gleichzeitig ist für mich aber auch Yoga meine praktische Umsetzung des Feminismus. Also ich übe mich in meiner Yoga-Praxis permanent, oder ich versuche es natürlich, in Solidarität und Mitgefühl. Ich versuche, gut für mich zu sorgen, aber ich versuche natürlich auch, aus diesem für mich Sorgen Kraft zu schöpfen, um für andere sorgen zu können, was ja auch wieder Qualitäten sind, die für die im Feminismus dafür sich dafür eingesetzt wird, dass die aufgewertet werden. Also diese in Anführungszeichen weiblichen Qualitäten spielen für mich im Yoga eine sehr große Rolle. Und ja, deswegen gehen für mich Yoga und Feminismus total Hand in Hand. Und es ist sowohl eine Ergänzung, aber ich glaube auch vor allem, dass Yoga meine feministische Sicht ziemlich erweitert hat, tatsächlich. Und das ist aber, glaube ich, auch also sehr stark an meine individuelle Erfahrung geknüpft. Also ich habe dafür tatsächlich jetzt auch irgendwie nicht so einen großartig theoretischen Background oder so. Ich habe natürlich einen feministisch-theoretischen Background, ich habe einen yoga-theoretischen Background, aber dieses Zusammendenken, genau, das ist, finde ich, irgendwie was wir selber machen müssen.
Ja, da geht es mir auf jeden Fall genauso. Ich finde auch tatsächlich, dass also Aktivismus, wie ich ihn vor Yoga betrieben habe, da war ich sehr im veganen Aktivismus unterwegs. Und das hat mir tatsächlich gar nicht so gut getan, weil es mich ja so dazu gebracht hat, in so einem Gut-Böse-Schema zu denken. Und natürlich hat es mich auch zur Gesellschafts- und Systemkritik gebracht, aber das war so eine Art und Weise zu denken, wo diese Fronten noch mehr zementiert wurden und noch mehr verstärkt wurden und ich dann auch teilweise gar nicht mehr mit meiner Familie irgendwie normal umgehen konnte, abgesehen von, also ich habe dann immer meinen Aktivismus mit an den Sonntagmittagsessenstisch gebracht und das hat zu sehr viel Unruhe geführt. Und im Nachhinein muss ich auch sagen, dass das für mich so eine nicht nachhaltige Form des Aktivismus war, weil es eben ja die Fronten noch mehr verstärkt hat und nicht zusammengebracht hat. Und ich finde, der Yoga lehrt uns auch wahnsinnig, in Graustufen zu denken und auch kleine Schritte schon als positiv anzusehen, egal ob sie jetzt im Inneren geschehen oder im Außen, wenn jetzt beispielsweise meine Familie dann mit mir vegan gegessen hat. Aber genau, ich finde es eben wichtig, einerseits die Zeit auf der Yogamatte zu nutzen, um Aktivismus betreiben zu können, also um seine eigenen Tassen aufzufüllen, um sich selber näher zu sein. Aber ich finde es auch wichtig, Yoga nicht als Ablenkung zu nutzen und nicht zu sagen, ich verinnerliche mich jetzt total, ich beschäftige mich mit nichts mehr, was außen passiert. Und das ist so eine Tendenz, die mich tatsächlich auch in der Mainstream-Yoga-Welt sehr, sehr stört, muss ich sagen. Ja, und wolltest du dazu gerade was sagen?
Ja, ihr könnt das ja nicht sehen, liebe ZuhörerInnen, aber ich nicke die ganze Zeit fleißig. Genau, weil mir zu diesem, was du erzählt hast mit der Beziehung zu deiner Familie, dazu direkt ein Zitat eingefallen ist von einer Yoga-Lehrerin und Traumatherapeutin aus den USA, Hala Khoury, die sagt, dass man weiß, dass das Yoga läuft oder genau, also es ist ein bisschen schwierig auf Deutsch zu übersetzen, aber es läuft, wenn deine Beziehungen besser und besser werden und nicht deine Posen, die du übst auf der Matte. Und genau, für mich ist es auch total wichtig, so sein, also sowohl die Yoga-Praxis von der Matte in die Welt zu tragen, also Yoga als etwas zu sehen, dass das System oder als Tool zu sehen, das System zu reflektieren und Solidarität und Mitgefühl einzufordern. Aber gleichzeitig hat sich auch mein Feminismus hin von, glaube ich, etwas sehr Selbstbezogenem, sehr Subjektiven gewandelt hin zu einem strukturelleren Blick. Und dass mir auch klar geworden ist, nicht alle Frauen sind gleich. Wir haben nicht alle die gleichen Erfahrungen gemacht. Und mich weniger zu fragen, also ich glaube, das hat auch was so mit meinem Alter zu tun und mit meiner Selbstsicherheit, auch in Bezug auf meine Weiblichkeit, dass ich mich weniger frage, was ist weiblich, sondern wer ist vom Patriarchat betroffen und wie kann ich meine Privilegien nutzen, damit wir uns vom Patriarchat befreien können. Und das ist auch wieder was, was ich in meiner Yoga-Praxis total wiederfinde. Genau, das wollte ich noch kurz anmerken dazu.
Ja, voll der wichtige Einwand auf jeden Fall. Vielen Dank. Ja, nochmal für alle, die jetzt vielleicht so denken, so was sind jetzt nochmal Privilegien und welche haben jetzt die beiden SprecherInnen hier im Podcast? Also natürlich sind wir als weiblich identifizierende Menschen ja, von Sexismus betroffen und vom Patriarchat betroffen. Gleichzeitig haben wir aber auch wieder Privilegien dadurch, dass ich mich zum Beispiel mit dem Körper und dem Geschlecht identifiziere, mit dem ich geboren bin. Dann bin ich auch weiß und habe dadurch wahnsinnig viele Privilegien und auch, dass ich von keiner Behinderung betroffen bin, bringt mich in eine wahnsinnig privilegierte Haltung. Und ich würde dich nochmal einladen, noch ein bisschen genauer zu erzählen, wie kann man jetzt seine eigenen Privilegien nutzen, um nicht so privilegierte Menschen mit an den Tisch zu holen. Und vielleicht kannst du das auch an einem praktischen Beispiel festmachen.
Also gerade so in der Verbindung von Yoga und Feminismus, finde ich, stehe ich da selbst am Anfang. Aber ich finde, ich kann immer mit in meiner Arbeit nicht cis, nicht weiße Yoginis supporten, indem ich zum Beispiel Beiträge teile oder indem ich mich mit den Inhalten beschäftige, die diese Menschen teilen und vielleicht dann reposte, indem ich also je nachdem, welche Reichweite ich habe, vielleicht auch tatsächlich meinen Kanal einfach mal diesen Menschen zur Verfügung zu stellen, weil eines unserer großen Probleme ist ja, dass Menschen, die nicht cis, nicht weiß sind, oft einfach gar nicht gesehen werden und einfach nicht diese Sichtbarkeit haben, um die Welt zu ihren Gunsten verändern zu können. Und genau, deswegen, also das wäre irgendwie so im Online-Bereich so das eine, und das andere wäre natürlich irgendwie auch Yoga-Stunden anzubieten, zum Beispiel für Geflüchtete, Flinter oder generell für Flinter. Also so auch mit dem, was ich habe, irgendwie großzügig umzugehen. Also sei es vielleicht dann, wenn ich irgendwie finanziell dazu in der Lage bin, Geld zu spenden an Organisationen, die, also an nicht-cis, nicht-weiße Organisationen, die finanzielle Unterstützung brauchen. Ich finde, man kann auch irgendwie super toll Organisationen oder LehrerInnen unterstützen, indem man an ihren Yogastunden teilnimmt, indem man an Workshops teilnimmt, weil klar, wir beide zum Beispiel, wir haben irgendwie studiert, wir haben uns, glaube ich, jetzt auch schon relativ lange mit dem Thema beschäftigt, aber trotzdem lerne ich jeden Tag dazu. Also jetzt auch im Gespräch mit dir habe ich schon wieder neue Sachen gelernt oder in der Vorbereitung auf den Podcast habe ich super viel gelernt. Dann verändert sich ja auch ständig die Community. Also genau, wir lernen irgendwie nie aus und glaube ich auch selbst uns da immer als Schülerinnen zu sehen und uns vielleicht auch Vorbilder zu suchen, die nicht weiß, nicht cis sind, wäre sowas, was ich irgendwie als Tipp geben würde und auch sich auch selbst immer wieder zu reflektieren, warum ist denn vielleicht zum Beispiel meine eigene Community ziemlich homogen oder was sind denn, also habe ich vielleicht auch Berührungsängste mit Personen, die mir jetzt vielleicht nicht so ähnlich sind oder die weniger oder andere Privilegien haben als ich. Und da auch wieder eine Qualität aus dem Yoga nehmen, Satya, die Wahrhaftigkeit und Svatthiya, das Selbststudium. Also ja, genau, nie aufhören, sich zu hinterfragen, zu lernen und ja, also Menschen, die weniger Privilegien als ich habe, und das ist mir super wichtig zu sagen, ohne diese zu instrumentalisieren. Also ohne das, also genau, das gab es jetzt ja irgendwie auch einfach öfter, gerade finde ich so in der Instagram-Community, dass nicht weiße, nicht cis Menschen irgendwie angefragt wurden für Gespräche oder so, um dann vielleicht auch tatsächlich einfach die Reichweite von den weißen Menschen zu erhöhen oder dass das irgendwie dann auch unbezahlt abläuft oder was auch immer. Und also sowas geht einfach gar nicht. Also wenn ich diese Menschen supporten möchte, dann ohne, dass ich daraus eigenen Benefit ziehe. Und das ist dann auch, finde ich, wieder was wir im Yoga finden, nämlich das Karma-Yoga, also das absichtslose Handeln und das Handeln zum Wohl aller Menschen und nicht nur zu meinem eigenen Wohl.
Ja, da waren schon so viele Aspekte drin. Ich möchte jetzt gerade noch mal kurz ein bisschen auf dieses, ja, die Vor- und Nachteile der Instagram-Community eingehen, weil es ist einerseits so, dass wir ja durch die Algorithmisierung und durch alles ist es so, dass wir einfach, ja, durchschaut werden und es werden uns immer Profile angezeigt, die unseren eigenen möglichst ähnlich sind, die denen möglichst ähnlich sind, denen wir eh schon folgen. Und dadurch kann man in so einer richtigen Bubble abtauchen und kann auch denken, zum Beispiel, Yoga ist viel verbreiteter, als es eigentlich ist, weil jeder, dem ich digital meine Aufmerksamkeit schenke, praktiziert es. Aber dasselbe kann natürlich auch passieren mit feministischen Bubbles. Also, dass man ja denkt, die Gleichberechtigung oder der Wunsch danach, der Aktivismus dafür ist schon viel verbreiteter in der allgemeinen Brille, in der allgemeinen Praxis, als es eigentlich ist. Und wir müssen uns da immer, ja, den immer Leuten folgen, immer aus unserer eigenen Bubble und Brille wirklich raustreten, um die zu empowern. Und es ist andererseits auch so, dass ja, wir natürlich unser Blick dadurch wahnsinnig, durch die Algorithmen wahnsinnig beschränkt ist, aber gleichzeitig hat Instagram oder andere Medien, haben die ja auch totale Vorteile, weil einfach jeder von seinen Erfahrungen erzählen kann und jeder kann sich eine Reichweite aufbauen und jeder kann ja auch Gleichgesinnte finden, die sich für ähnliche Themen einsetzen und interessieren. Und das ist, finde ich, immer so ein zweischneidiges Schwert irgendwie.
Ich habe auch direkt ein Beispiel dazu. Wenn ich nämlich meiner Insta-Bubble glauben würde, also oder wenn ich glauben würde, die Welt ist so wie meine Insta-Bubble, dann hätten an Weihnachten einfach alle Menschen vegan gegessen. Also wir wurden, glaube ich, also mir wurde kein einziges Fleischstück zu Weihnachten angezeigt, sondern alle haben irgendwie ihre veganen Braten oder was auch immer gepostet. Genau, aber das ist natürlich irgendwie nicht die Realität, sondern macht, keine Ahnung, 1% oder so aus. Wenn überhaupt. Genau, und ich finde, deswegen ist es auch super wichtig, sich aktiv auf die Suche zu begeben nach Profilen, gerade wenn wir jetzt von Instagram sprechen, die eben nicht mir vorgeschlagen werden. Oder vielleicht auch mal irgendwie einen Aufruf machen, so wer kennt Profile, die so und so sind, weil die werden mir einfach nicht angezeigt, keine Ahnung, wie ich die finden soll.
Ja. Und da kann man dann auch zum Beispiel auch Hashtags nutzen und da dann auf jeden Fall mehr kennenlernen. Ich finde, wo wir schon beim Thema Instagram sind, müssen wir auch auf jeden Fall darüber reden, ja, wieso Yoga mit weißen, dünnen, nicht von Ableismus betroffenen Körpern, meistens weiblich gelesenen Körpern, wieso wir das heutzutage so miteinander in Zusammenhang bringen und auch, ja, wieso praktizieren denn im Westen hauptsächlich Frauen Yoga und was für einen Bruch stellt es auch da zur Tradition?
Also ich finde, das ist auch wieder ein zweischneidiges Schwert. Ich glaube, auf der einen Seite liebt der Kapitalismus einfach Yoga, weil wir im Yoga ja schon eine Art der Selbstverwirklichung anstreben und weil sich Selbstfürsorge super als Gegenpol zur Ausbeutung in der Arbeitswelt nutzen lässt. Deswegen, ja, würde ich sagen, hat der Kapitalismus den Yoga einfach sehr für sich vereinnahmt, auch wenn die Gründe, warum Yoga in der Mitte des letzten Jahrhunderts irgendwie in den Westen kam, ja natürlich ganz andere waren. Und warum so viele als Frauen gelesene Menschen Yoga praktizieren, hat aber dann auch, glaube ich, wieder so mit diesem Thema Selbstfürsorge zu tun, weil weil im Patriarchat schon eher noch den Frauen zugestanden wird, sich um sich zu kümmern, als den Männern. Da ist es dann irgendwie was Schwaches, was ein Mann ja eh nicht braucht, der hat es nicht nötig. Und viele Frauen, glaube ich, im Yoga einen Raum gefunden haben, in dem sie sich um sich kümmern dürfen. Und das ist dann, finde ich, wieder was total Starkes. Also auch was irgendwie total unterstützenswert ist. Also genau, die Vermarktung der Selbstverwirklichung, die ich kümmere mich um mich, um dann halt wieder 10 Stunden am Schreibtisch sitzen zu können, das ist widerlich, doch, ich nutze dieses Wort, das ist widerlich, da hat der Kapitalismus den Yoga und all diese Self-Care-Praxen total für sich vereinnahmt, aber sich auf und um die Matte herum einen Raum zu schaffen, in dem es erlaubt ist, sich um mich zu kümmern, Zeit für mich zu haben, ist was total Starkes und Wichtiges, wenn es nicht da bleibt. Also wenn es nicht dabei bleibt, dass es, also man darf sich auch immer mal nur um mich kümmern. Ne? Ich meine jetzt nicht, dass man die ganze Zeit sich irgendwie für andere verausgaben soll, aber es sollte trotzdem nicht der einzige Aspekt sein, weswegen man Yoga praktiziert. Das wird dem nicht gerecht.
Ja, total. Man fragt sich auch immer, also natürlich, wenn man intersektional denkt und sich gegen Diskriminierungsformen einsetzen möchte, dann muss man natürlich auch Yoga unter dem Aspekt kulturelle Aneignung sich anschauen. Darüber habe ich ja auch schon eine Podcast-Folge gemacht. Aber man fragt sich dann auch, darf ich jetzt hier als westliche Person, die nicht in traditionell hinduistischen Gesellschaften aufgewachsen ist und deshalb nicht diesen kulturellen Bezug zu Yoga natürlicherweise hat, darf ich denn kritisieren, wie Yoga in der Vergangenheit auch verwendet wurde? Darf ich kritisieren, dass es ganz lange ein sehr exklusiver Raum war, wo nur Männer üben durften und wo es auch so eine Art Elitenbildung gab, dadurch, dass es nur von einem Lehrer an einen Schüler weitergegeben wurde?
Ich finde schon. Also ich finde schon, wenn man die Wurzeln des Yoga gleichzeitig ehrt und würdigt. Also es geht, finde ich, jetzt nicht darum, irgendwie zu sagen, ja, keine Ahnung, so wie, also dass ich als weiße westliche junge Frau sage, boah ja, wie Yoga damals praktiziert wurde, ist ja irgendwie totaler Quatsch, ich mache das jetzt alles besser und anders, sondern eher zu sagen, wie kann ich das dann wie kann ich das weiterentwickeln, dass noch mehr Menschen davon etwas haben. Und also genau, das bedeutet eben eine Yoga-Praxis, inklusiv zu gestalten. Also, und ich, also ich würde, glaube ich, irgendwie auch mal aus so einer mitfühlenden Haltung heraus sagen, gut, die Menschen damals hatten es halt auch nicht anders auf dem Schirm. Und wir wissen es aber inzwischen anders. Und deswegen ist es, finde ich, auch total wichtig, dass sich so etwas wie Yoga weiterentwickelt, weil wir leben nicht mehr in einer Welt wie vor 2.500 Jahren. Und ich glaube, das ist auch ganz oft das Problem an dieser spirituellen Szene oder genauso ja auch irgendwie in der Religion, dass man einfach an Traditionen festhält, die uralt sind, die von Menschen gemacht, von Männern gemacht wurden, die, glaube ich, oft einfach keine Ahnung, also die eine Ahnung von dem Thema hatten, aber sonst gibt keine besondere Awareness irgendwie für andere Menschen. Und dass es einfach total wichtig ist, da irgendwie seine eigene Sicht mit einzubringen. Deswegen ist es ja auch, finde ich, eine Praxis, die Yoga, also der Yoga und also auch eine Philosophie, aber auch eine Praxis. Also es ist etwas, finde ich, was ich weiterentwickeln darf und auch muss. Und mir ist aufgefallen, dass ich gar nicht darauf eingegangen bin, warum wohl so viele weiße, dünne Cis-Frauen also auf Instagram irgendwie Yoga praktizieren. Ich glaube, das hat auch einerseits viel damit zu tun, dass andere Menschen einfach kein Geld und keine Zeit haben, sich irgendwie eine 80 Euro Leggings zu kaufen und eine 100 Euro Yogamatte und für 3.000 Euro eine Ausbildung zu machen. Und dass so diese, also dieser Fitness, healthy, Selbstverwirklichungs-Lifestyle auch einfach ein sehr, sehr weißer, sehr kapitalistischer Lifestyle ist. Und zudem haben einfach viele Menschen gar keinen Zugang und vielleicht auch einfach gar keinen Bock da drauf.
Ja, das fand ich jetzt auch während der Corona-Pandemie wirklich extrem, wie da dann auch gesagt wurde, so, jetzt habe ich endlich Zeit, mich selbst zu verwirklichen. Und da wurden dann auch alle irgendwie total gebasht, die das, die mental jetzt einfach so herausgefordert waren, weil vielleicht schon vorher finanzielle Probleme da waren. Dann ist man noch in Kurzarbeit gekommen oder der Job ist weggefallen. Und ja, dann zu sagen, so jetzt ist die Zeit, deine Träume zu verwirklichen und dein digitales Business aufzubauen. Also da gibt es teilweise wirklich sehr, sehr, sehr toxische Strukturen, wo man auch, ja, aber vielleicht auch so leicht reingezogen wird, wenn man sich schon mit Yoga und Self-Care irgendwie auseinandersetzt. Wolltest du dazu gerade noch was sagen?
Ich wollte voll gerne zu diesem Machtkritik im Yoga noch ein Zitat nennen. Und zwar von Reverend Angel Kyodo Williams. Das ist eine US-amerikanische Person, genau, die für mich ein großes Vorbild ist. Sie hat auch ein Buch geschrieben, Radical Dharma. Und sie sagt, our healing cannot wait until the structures acquiesce, are dismantled or come undone. Also unsere Heilung kann nicht warten, bis die Strukturen irgendwie zustimmen, zerbrochen sind oder überwunden, sondern wir müssen das halt einfach für uns machen. Und deswegen glaube ich, ist es auch total wichtig, auch am Yoga, im Yoga Machtkritik zu üben. Für unsere Heilung.
Ja, auf jeden Fall. Ich bin da auch immer so in so einem kritischen Reflexionsprozess. Zum Beispiel, ja, wie kann ich jetzt für Yoga Aufmerksamkeit schaffen und auch wirklich dann auch meine Plattform nutzen, Machtkritik zu üben und über Intersektionalität aufzuklären, ohne jetzt nur Posen von mir zu posten, ja, wo ich jetzt irgendwie was mache, wo man große körperliche Fitness braucht oder wie kann ich über Yoga aufklären und der Aufmerksamkeit drauf richten, ohne diese, ja, man muss weiß, dünn und finanziell einigermaßen gut aufgestellt sein, um Yoga praktizieren zu können.
Ich Also ich finde, dass da die Techniken des Trauma-Informed Yoga oder des traumasensiblen Yoga total viel Potenzial bieten, weil genau das von vornherein so gedacht ist, dass daran alle Menschen teilnehmen können, die, also egal unter welchen Einschränkungen sie, also welche Einschränkungen sie mitbringen. Ich gehe da irgendwie auch total mit Susanna Bakataki, die du ja auch schon öfter in deinem Podcast genannt hast, dass eigentlich jedes Yoga trauma-informed sein sollte. Also, dass wir davon ausgehen sollten, wir tragen alle Traumata in uns und also jeder Körper ist anders, kein Körper kann alles. Diese super flexible Girls sind einfach die totale Ausnahme. Und ja, ich glaube, dass man wirklich da in diesem, also in diesem Bereich total viele Tools findet, um Yoga sehr, sehr zugänglich zu machen.
Ja, total. Ich finde es auch wirklich nochmal wichtig, jetzt zu sagen, dass das Yoga, der Yoga, den wir hier vertreten, wirklich kein rein physisches Konzept ist, sondern es gibt so viele ethische Richtlinien, spirituelle Praktiken, ja, die weit über das, was man auf Instagram sieht oder was man denkt, nämlich die Asana-Praxis, die körperlichen Übungen hinausgeht. Und das, glaube ich, auch nur dann, wenn man Yoga als Philosophie und als Praxis sieht, die abseits von der Matte auch stattfindet, nur dann man auch wirklich diese feministische und aktivistische Perspektive mit reinbringen kann.
Ja, für mich ist da auch tatsächlich der Yoga aus den, also die Art von Yoga aus den USA, die Yoga als solidarischen Befreiungsweg betrachtet, eine total große Inspirationsquelle. Also zum Beispiel die Organisation Off the Mat mit ihren Gründerinnen Sean Korn und Hala Khoury und noch einer dritten Frau. Genau, also und eben, oder auch dem US-amerikanischen Yoga Journal, also dort finde ich, kann man sehr, sehr viel Inspiration finden, die sowohl nicht weiß, nicht cis ist, aber eben auch, wie ich schon gesagt habe, Yoga als solidarischen Befreiungsweg sieht und nicht als ja, Quelle der Fitness und Selbstverwirklichung.
Ja, ich würde noch voll gerne drauf eingehen, in der spirituellen Szene, in der Yoga-Szene sind ja auch spezielle Yoga-Stile, die dann angeblich für den weiblichen Körper besser sind, total aus dem Boden gesprossen und auch ja, so Konzepte wie Frauenkreise und Frauenretreats. Ja, ich würde dich noch fragen, wie stehst du dazu und kann man auch das intersektional und feministisch gestalten?
Also ich habe selbst weibliche Räume als sehr empowernd erleben dürfen, was, wie ich schon zu Anfang gesagt habe, viel auch mit meinen eigenen traumatischen Erlebnissen mit Männern zu tun gehabt hat. Also deswegen, ich finde es total richtig, dass es Räume gibt, die also am besten patriarchatsfrei gelebt werden, also wie du auch gesagt hast, weibliche Räume in Anführungszeichen, die sichere Räume sein können und in der man, also ich habe das auch einfach so erlebt, da konnte ich mich freier bewegen, freier sprechen, es war weniger Triggerpotenzial da. Das war für mich eine total heilsame Erfahrung. Gleichzeitig finde ich es aber total wichtig, dass Weiblichkeit in solchen Räumen nicht als, also nicht essentialisiert wird, also nicht von so einer Urweiblichkeit oder so ausgegangen wird und dass es auch nicht zu einem identitären Konzept gemacht wird. Also, sondern dass auch wieder klar ist, Weiblichkeit ist was total Individuelles. Weiblichkeit ist etwas, das sich nicht nur auf die also schon gar nicht auf die Biologie bezieht, sondern wie du ja, du sprichst ja so gerne von dem Yin und Yang-Konzept, was ich auch total schön finde. Also die weibliche, also oder die Yin-Seite, die mit weiblichen Eigenschaften einhergeht, die hat jeder Mensch in sich. Aber gleichzeitig, also ich finde, diese weiblichen Räume fangen auf eine Art und Weise den Status quo ein. Also wir leben noch im Patriarchat und deswegen braucht es Räume, aus denen Männer vielleicht auch einfach ausgeschlossen sind, weil wir uns da sicher fühlen können. Punkt. Aber so soll es ja nicht bleiben. Deswegen finde ich schon, dass genau eben A, auch in solchen Räumen die eigene Weiblichkeit immer wieder reflektiert werden sollte. Klar ist, nicht alle Frauen sind gleich. Und dass diese Räume auch immer wieder vielleicht geöffnet werden für, also vielleicht auch einfach für Männer, aber natürlich auch für Menschen, die sich vielleicht nicht auf ein Geschlecht festlegen, die viele Geschlechter haben, was auch immer. Und ich finde aber auch, dass zum Beispiel gerade im sportlichen Raum es oft auch, oder ich kenne das von vielen meiner Freundinnen, dass es da eine Entlastung darstellt, wenn nur Frauen in diesem Raum sind, weil gerade im sportlichen Bereich Bodyshaming so verbreitet ist, weil da oft auch nochmal so ein ganz anderer Leistungsdruck entsteht, der im besten Fall, also in einem weiblichen Raum, also wo damit solidarischer irgendwie umgegangen wird. Und wir hatten ja schon gesagt, dass der Yoga also ein männliches Konzept ist oder genau irgendwie von Männern gemacht wurde. Und ich habe da mal einen sehr interessanten Artikel darüber gelesen, dass deswegen die viele Asana natürlich auch für den männlichen Körper gedacht sind. Und deswegen finde ich es auch wieder total wichtig und empowernd zu hinterfragen, welche Übungen passen denn zu mir als Frau? Oder zum Beispiel auch, dass der Zyklus mitbedacht wird. Also Menschen mit einem Zyklus, mit einem sehr ausgeprägten Zyklus, Männer haben ja auch oft Zyklen, aber genau, Menschen mit einem sehr ausgeprägten Zyklus fühlen sich einfach anders zu unterschiedlichen Zeiten im Monat oder je nachdem, wie der Periodenrhythmus ist. Und all diese Dinge sollten auch irgendwie in die Yoga-Praxis mit einfließen. Deswegen, lange Rede, kurzer Sinn, finde ich es wichtig, dass es weibliche Räume gibt, solange in diesen Räumen Weiblichkeit nicht essentialisiert wird und nicht identitär gedacht ist.
Ja, total. Auf jeden Fall. Es ist, glaube ich, für viele auch erstmal irgendwie ja, schwierig zu verstehen oder erstmal so ein Gedankensprung, der gemacht werden muss, dass die normalen Räume, in denen wir leben, einfach männlich gedacht sind und ja, und Frauen oft als Objekt sehen und oder Finter oft als Objekt sehen und dass es da eben einen ganz wichtigen Gegenentwurf dazu geben muss. Also, dass man nicht einfach sagen kann, okay, wir versuchen uns jetzt zu empowern, aber wenn der Raum, in dem wir das versuchen oder praktizieren, schon alleine gar nicht dafür ausgelegt ist, dann muss man eben erstmal solche Safe Spaces oder Safer Spaces wirklich schaffen. Und ich finde es auch super wichtig, dass du gesagt hast, dass das eben nicht der Endzustand ist, den wir uns wünschen, sondern wir wünschen uns eine solidarische und eine queer-feministische Gesellschaft, in der jeder so sein darf, wie er ist und wie er sich identifiziert und wie er Sexualität praktiziert. Und ich finde auf jeden Fall auch wichtig, dass wir die Asana-Praxis auch kritisch hinterfragen und sagen, welche Körper, die vielleicht von Fettphobie betroffen sind oder die eben weibliche sekundäre Geschlechtsmerkmale in Form von den Brüsten haben. Ja, wie können wir einfach da die Yoga-Praxis angleichen und inklusiver gestalten. Aber was mich da auf jeden Fall stört, ist, wie du auch gesagt hast, dieses Konzept von Urweiblichkeit, weil es eben es lässt keine eigene Entscheidung zu. Es gibt Frauen, die fühlen sich, es gibt Menschen, die fühlen sich weiblich, die fühlen sich dann empowernd, wenn sie mit ihren Hüften kreisen. Aber es gibt Leute, die das eben nicht so sehen. Und ich finde es ganz, ganz wichtig, dass man da eben offen bleibt und nicht sich an diesen biologischen Merkmalen auch festhält, weil nicht alle Menschen, die sich weiblich identifizieren, haben einen Zyklus. Es müssen auch Trans- und Interpersonen mitgedacht werden. Und da, finde ich, hat die Yoga- und Frauenkreis- und Spiritualitätsszene noch wahnsinnig viel Arbeit zu machen.
Ja, ich stimme dir voll zu. kann ich jetzt nicht beantworten.
Ja, ich wollte dich noch mal fragen, was ist vielleicht, wenn jetzt jemand durch unser Gespräch inspiriert ist, was ist vielleicht so ein, zwei Quellen, die du auf jeden Fall empfehlen kannst, die du weitergeben kannst? Wir verlinken auf jeden Fall aber noch ganz, ganz viel unten in der Infobox, dann aber so ein erster Vorgeschmack.
Genau, also ich würde euch auf jeden Fall ans Herz legen, Off the Mat auszuchecken, also bei Instagram zu abonnieren oder auch mal die Webseite anzuschauen. Die bieten auch super tolle Workshops und ja auch gerade alles online an, wo man sehr viel über die Verbindung von Yoga und Social Justice, also sozialer Gerechtigkeit, lernen kann, über Trauma und Yoga und noch viele andere Dinge. Dann würde ich euch einen englischsprachigen Podcast noch empfehlen wollen, und zwar der Yoga is Dead Podcast. Und im deutschsprachigen Raum gibt es das Missy Magazine. Ich finde, das ist einfach eine wahnsinnig tolle Zeitschrift über feministische Themen. Und die bereichert mich mit jeder Ausgabe. Und genau, da würde ich euch einfach total ans Herz legen, das Missy Magazine sowohl als Printausgabe zu abonnieren, als auch bei Instagram. Genau.
Ja, ich wollte dich als letztes noch fragen, ja, wie kann man mit dir zusammenarbeiten? Wie kann man mit dir Yoga machen? Was bietest du so an?
Ja, das wollte ich auch nämlich voll gerne noch sagen. Also ich freue mich total, wenn euch die Folge gefallen hat und wenn ihr Lust habt irgendwie mit mir, also wenn ihr euch mit mir austauschen wollt, wenn ihr vielleicht auch irgendwie mit mir ein feministisches Yoga-Projekt starten wollt. Ich fühle mich da, glaube ich, auch selbst manchmal noch so ein bisschen alleine mit meiner Arbeit und kenne das einfach von mir, dass ich viel lieber im Team arbeite. Deswegen, genau, wenn du auch Yoga-Lehrerin bist oder Yoga praktizierst und irgendwie Lust hast, da was zu machen, dann melde dich gerne. Und gleichzeitig biete ich aber auch derzeit Yoga-Einzelstunden an. Also ich arbeite am liebsten genau im Zweierteam. Wenn du also mal eine Einzelstunde bei mir haben möchtest, dann kannst du dich auch sehr gerne bei mir melden über Instagram. Ich heiße da Meekyogi mit Punkten dazwischen, also meek.yogi. Und genau, da schreibe ich auch einfach viel über die Themen, die mich beschäftigen. Und ich würde mich freuen, wenn du mir folgst.
Ja, also ich bin auf jeden Fall beim feministischen Yoga-Projekt auf jeden Fall auch dabei. ja, ich wollte dich nochmal fragen, ist dir gerade noch irgendwas zu kurz gekommen? Gibt es irgendwelche Schlussworte, die du am Ende unseres Gesprächs nochmal besonders betonen möchtest?
Ich glaube, ich würde gerne mit einem Zitat schließen von auch einem meiner Vorbilder, von Tara Brach. Sie ist Meditationslehrerin und Psychotherapeutin, auch wieder aus den USA. Und sie sagt, Suffering comes from the part of our being that are not recognized and embraced in the light of awareness. Also Leid kommt von dem Teil unseres Seins, der nicht erkannt wird, der nicht umarmt wird im Licht des Bewusstseins. Und das, finde ich, ist für mich ein Zitat, das tatsächlich weniger, also das sowohl die nicht beachteten, nicht umarmten, nicht geliebten Teile in mir selbst anspricht, aber die auch alle diskriminierten, marginalisierten Menschengruppen, Lebewesen mit einschließt, die es auf dieser Welt leider immer noch gibt. Und ja, ich finde, wenn man sich das immer wieder vor Augen führt, dann fällt es vielleicht leichter, blinde Flecken in sich und auf der Welt zu erkennen.
Vielen, vielen Dank für deine Zeit und deine Energie. Und ja, unser Gespräch ist auf jeden Fall sozusagen jetzt vorbei, aber noch nicht abgeschlossen. Wir freuen uns wahnsinnig, wenn ihr mit uns in Austausch tretet, wenn wir weiter darüber lernen, uns gegenseitig auf diesem Weg der Bewusstseinswerdung unterstützen. Und vielen, vielen Dank an dich, Maike.
Voll gerne. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Es hat mir großen Spaß gemacht.
Vielen Dank, dass du dir Zeit für deine Reflexion genommen hast. Wenn du Anmerkungen irgendwelcher Art hast, schreib mir gerne auf kerstins-reflexion mit KT auf Instagram. Gib mir gerne auf iTunes eine 5-Sterne-Bewertung, auf Podcaster eine Bewertung und lass mich einfach wissen, wie es dir jetzt nach dieser Folge geht und was du dir vielleicht in Zukunft in diesem Podcast wünschen würdest. Ich freue mich über jede einzelne von euch, die mir und meinen Interviewgästinnen hier zuhört und Teil dieser Reflexionsfamilie ist. Alles Liebe an dich, deine Kerstin.